ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete heute erneut Tim Deisinger. Und mir zugeschaltet ist unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag nach Berlin, Herr Bühler.
Tag, Herr Erl. Schön, dass Sie wieder da sind.
Ich freue mich auch. In diesem Podcast geht es um die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, militärische, aber auch politische in der Welt, in Europa und auch in Deutschland. Wir sprechen heute nochmal etwas ausführlicher über nordkoreanische Truppen, die Russland in der Region Kursk stationiert hat. Und wir werden uns in diesem Update bemühen, was diese Unterstützung oder sogar die Kampfeinsätze vielleicht nordkoreanischer Soldaten auf der russischen Seite für diesen Krieg bedeuten und ob das die Handlungsoptionen oder auch Zwänge für die Ukraine und die westlichen Bündnispartner eröffnet oder bietet. Sie können diesen Podcast in der ARD-Audiothek hören oder wo auch immer Sie sonst Ihre Podcasts bekommen. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, der 30. Oktober 2024. Wir haben es jetzt kurz nach 11. Veröffentlichung ist dann ebenfalls Mittwoch, der 30. Oktober am frühen Abend. Herr Bühler, lassen Sie uns starten. Wie so oft mit der aktuellen Lage im Kriegsgebiet schauen wir auf die Operationen an der Front und im Hinterland. Welche sind da Ihrer Meinung nach in den vergangenen Tagen erwähnenswert gewesen?
Also die Gesamtlage ist nach wie vor unverändert. Die Russen greifen entlang der Front an, in den bekannten Brennpunkten. Besonders erwähnenswert sind heute die Lage in Kursk, natürlich auch wegen der mutmaßlichen Verlegung von nordkoreanischen Soldaten in den Bereich Kursk. Dann im Norden Charkiw und Kupjansk und dann natürlich der Donbass und da insbesondere die Region Donetsk, die jetzt gerade auch wieder Schlagzeilen macht. Hier ist den Russen ja ein taktischer Einbruch gelungen in die Verteidigungsstellungen. Auch darüber sollten wir reden.
Fangen wir dennoch mal mit Kursk an. Wie sieht es mit den Aktivitäten der Ukraine an den Frontlinien aus, mit eventuellen Gegenangriffen der Russen? Denn mein Eindruck als Laie ist erstmal, ich sehe da keine signifikanten Veränderungen der Frontlinien.
Nein, da gibt es kaum Veränderungen insgesamt. Es ist nach wie vor so, dass die Ukraine ca. 60% des ursprünglich besetzten Gebietes im Bereich der Region Kursk halten. Das ist ein Geländeabschnitt von etwa 30 Kilometer Breite, also entlang der Grenze, und 20 Kilometer Tiefe. Es gibt allerdings dann zwischen den russisch kontrollierten Gebieten und den ukrainisch kontrollierten Gebieten keine feste Frontlinie, keine Stellungssysteme in dem Sinn, wie wir sie auch aus dem Donbass jedenfalls teilweise sehen oder überwiegend sehen, muss ich sagen, sondern dort ist es so, dass die Russen sowohl von Nordwesten als auch von Südosten her versuchen, die Einbruchsstelle einzudrücken, Schritt für Schritt, was ihnen aber jetzt in den letzten Tagen kaum gelungen ist, in den letzten Tagen, wie Sie schon sagen, kaum Veränderungen. Die Lage ist allerdings so, dass dort durchaus beweglich auch gekämpft wird, nicht aus Stellungen, sondern mit mechanisierten Kräften, teilweise auch dann mit abgesessener Infanterie, unter Einsatz von Gleitbomben von der russischen Seite auf russischem Boden, auf russische Dörfer auch dort. Also ich denke, dass wir noch längere Zeit uns mit diesem Bereich Kursk oder Region Kursk beschäftigen müssen. Es sieht nicht so aus, dass es den Russen gelingt, diese Einbruchstelle schnell zu beseitigen, obwohl sie knapp 50.000 Soldaten dort herangeführt haben.
Wenn wir auf diese 50.000 Soldaten, die Sie gerade erwähnt haben, einmal noch mal kurz zu sprechen kommen, auch das ein persönlicher Eindruck aus dem, was ich entnommen habe, wenn ich Medien verfolge, war eigentlich eher, die Russen vernachlässigen das Gebiet und schicken da überhaupt nicht viele Soldaten hin, aber 50.000 wären doch eine beträchtliche Anzahl an Kräften, oder?
Ja, am Anfang hatten sie ja kaum Möglichkeiten. Sie mussten ja ihre Kräfte zusammenkratzen und sieht es auch so aus, ein Sammelsurium von Truppenteilen aus unterschiedlichen Frontabschnitten. von Ausbildungsverbänden, also mit Wehrpflichtigen, die insbesondere im Norden der Region Kursk nach wie vor eingesetzt sind. Und es hat lange gedauert, bis sich die Lage überhaupt so weit konsolidiert hat, dass die Russen jetzt koordiniert versuchen, im Gegenangriff die südliche Region Kursk wieder in Besitz zu nehmen.
Dann schauen wir auf die zweite Region, die Sie eben in Ihrem Überblick genannt haben, nämlich die Region Kharkiv. Da ist im Oblast Kharkiv, also in der Region nördlich von Kharkiv-Stadt, hat es Kämpfe gegeben und auch von Osten her rückt man auf die Stadt zu. Was ist da an signifikanten Kämpfen zu vermelden?
Ja, hier ist schon so, wie Sie sagen, dass man nach wie vor Kharkiv-Stadt im Visier hat. Kharkiv-Stadt wird mit Gleitbomben von Zeit zu Zeit bombardiert, von Zeit zu Zeit auch mit ballistischen Raketen, mit Drohnen. Aber die Zielsetzung dieser ganzen Operation im Raum Kharkiv oder nördlich von Kharkiv an der Grenze Russlands zur Ukraine war ja, in die Artilleriereichweite zu kommen, um Kharkiv auch mit Artillerie beschießen zu können, wie es früher im Krieg war, 2022, weil Kharkiv eine besondere Bedeutung hat als zweitgrößte Stadt der Ukraine, ist der Ansatz so, dass man versucht, dort Kharkiv unbewohnbar zu machen für viele Einwohner, eine Fluchtbewegung auszulösen in andere Bereiche der Ukraine oder gar ins Ausland, um die Ukraine zu destabilisieren, aber auch das anliegende Ausland dort mit einem Problem zumindest zu konfrontieren. Das ist bisher nicht aufgegangen und im Augenblick sehen wir das so, dass da zwar gekämpft wird, aber die Frontlinie weitgehend konstant ist. Eine Stadt wie Wovchansk im östlichen Teil dieser russischen Einbruchstelle ist nahezu vollständig zerstört, wenn man sich die Bilder ansieht. Die Ukrainer halten aber entlang des Flusses, der da grob von Ost nach West fließt, durch die Stadt und versuchen, diese Stellung zu halten als Voraussetzung dafür, dass Kharkiv dann auch geschützt bleibt und dass die Russen nicht in Artilleriereichweite kommen sollen. Auf der russischen Seite sieht man, glaube ich, dass das zurzeit ein nachrangiger Schauplatz ist entlang der Front und nicht erste Priorität hat. Das sieht man an den Truppenteilen, das sieht man an der Intensität, das sieht man daran, wie sie durch Luftstreitkräfte unterstützt werden, wie sie durch Gleitbomben unterstützt werden.
Dass man von dort, weil das ja auch in der Nähe ist, versucht, Truppen der Ukraine abzulenken oder zu binden, die eben in Kursk aktiv sind, ist kein mögliches Ziel?
Naja, das ist immer eine Wirkung dann, aber dass es von Anfang an ein Ziel war, das kann man, glaube ich, ausschließen. Solche Bindungen von Truppenteilen, die kann man auch anders herstellen, ohne dass man kämpfend ins Nachbarland einfällt. Das gilt für den Bereich Kursk, das gilt aber auch für den Bereich Kharkiv auf der anderen Seite.
Dann kommen wir zur dritten Front, die ja, wie Sie auch häufiger in diesem Podcast schon gesagt haben, und das lässt ja die Berichterstattung auch vermuten, sehr, sehr stark unter Druck ist, nämlich um den Donbass. Wie sieht es da für die ukrainischen und wie für die russischen Streitkräfte aus?
Ja, wenn wir jetzt da die Front runtergehen, sollten wir mit einem Satz vielleicht streifen, den Bereich Kupjansk bis runter in die Region Donetsk. Dort ist es nach wie vor so, dass die Russen versuchen, Kupjansk zu umgehen, ähnlich wie es unten in Pokrovsk der Fall ist. Hier ist es ihnen gelungen, bis an den Fluss Oskil vorzudringen, etwa südöstlich von Kupjansk. Die anderen Frontabschnitte bis runter in die Region Donetsk, da wird gekämpft, aber die haben zurzeit keine Priorität. Das heißt aber nicht, dass sie nicht irgendwann wieder Priorität bekommen von den Russen. Ich komme gleich nochmal auf den Punkt. Der Schwerpunkt ist tatsächlich dann die Region etwa von Höhe Bachmut bis runter nach Wuhledar. und die Nahtstelle von der Region Donetsk zur Region Saporischschja. Der nördliche Teil Chassiv-Jar und Toretsk, da bewegt sich nicht viel. Ganz im Gegenteil, bei Toretsk gelingt es den Ukrainern auch ab und zu mal einen Gegenangriff zu fahren und verlorene Stellungen wieder einzunehmen. Chassiv-Jar sieht auch so aus, als ob man mehr nicht durch das Stadtzentrum angreifen will, sondern auch von Süden her die Stadt überflügeln will. Aber der eigentliche Problempunkt ist tatsächlich zwischen Pokrovsk und Wolyda. Wolyda ist, wenn Sie erinnern, am 1. Oktober erobert worden von den Russen. Pokrovsk, der Angriff auf Pokrovsk hat begonnen nach dem Fall von Avdijivka im Februar, etwa zu Zeiten der Münchner Sicherheitskonferenz, deshalb erinnere ich das so genau. Allerdings hat man hier dann den Ansatz gefahren, so ähnlich wie ich es bei Chassiv-Jar angedeutet habe, dass man nicht frontal Pokrovsk angreift. Man steht da etwa 7 Kilometer vor der Stadt Pokrovsk nach wie vor und das schon seit Wochen jetzt mittlerweile. Aber man hat im Süden, weiter im Süden, in Selidowe, das jetzt gefallen ist, gestern haben es die Ukrainer auch bestätigt, und Charkove, das ist am Staudamm, ein Stückchen weiter südlich, und vor allen Dingen aus dem Raum Wolyda, da drücken die Russen nach Norden. Da gibt es zwei Angriffskeile, die da aus dem Raum Wolyda und westlich davon Richtung Pokrovsk reichen. Das ist schon im Augenblick ein taktisches Problem für die Ukraine. Das hat auch ein Generalmajor, der uns im Westen auch bekannt ist, Marchenko, gerade gestern oder vorgestern zugegeben, der eben sagte, dass die Einnahme von Selidowe bestätigt hat und so sinngemäß gesagt hat, dass die Front da zusammengebrochen sei. Das würde ich jetzt so interpretieren, dass es ein taktisches Zusammenbrechen ist, zweifellos, insbesondere unten im Wolyda, weniger weiter oben im Pokrovsk. Aber das hat noch keine signifikanten Auswirkungen insgesamt auf die Operationen in der Region Donetsk.
Dann vielleicht noch ein Blick auf die Operationen im Hinterland, auf Drohnenangriffe. Das passiert ja auch auf beiden Seiten. Man liest da immer jeden Tag eigentlich Meldungen von hunderten Drohnen. Gibt es da signifikante Schwerpunkte in der aktuellen Kriegsführung?
Also wenn wir mit den Ukrainern anfangen, ja, da hat es in den letzten 1-2 Wochen eine Schwerpunktverschiebung gegeben. Bisher hatten ja die Ukrainer Öldepots, Raffinerien ins Visier genommen, später dann Munitionsfabriken. Jetzt kommen Drohnenangriffe auf chemische Betriebe, die Ethylalkohol herstellen, als Grundlage für technische Flüssigkeiten, unter anderem als Treibstoff für Raketen beispielsweise und auch für andere technische Flüssigkeiten, die bei Flugzeugen gebraucht werden, aber auch anderweitig militärisch relevant sind. Da hat es insgesamt 6 Drohnenangriffe gegeben, die auch im Internet dokumentiert sind mit Bildern. Das zweite war ein Angriff auf die Präsident Putin-Universität, so wird sie genannt von den Tschetschenen. Das ist eine tschetschenische Militärakademie für Spezialkräfte dort, wobei das noch nicht eindeutig den Ukrainern zugeordnet werden kann. Es gibt Bilder, die sehen das Hauptgebäude dieser Akademie, also offensichtlich das Hörsaalgebäude, das nachts natürlich auch nicht besetzt war, deshalb sind keine Verluste eingetreten. Das stellt diese Akademie im Brand dar, auch gestern noch, einen Tag nach dem Angriff. Aber Kadyrov, der Präsident von Tschetschenien, der hat es noch nicht zugegeben. Er sagt, es würde ermittelt werden. Also es könnte durchaus sein, dass es auch von einer terroristischen Gruppe gemacht worden ist. Also das ist für mich noch offen. Es gibt ferner einen Angriff, letzter Satz, auf ein Munitionsdepot in der Region Luhansk, das ganz offensichtlich mit Storm Shadow oder Attackams, also den amerikanischen Raketen, gemacht worden ist. Auch hier gibt es schwere Explosionen und Brände, sodass also davon auszugehen ist, dass das Munitionsdepot auch schwer getroffen worden ist.
Und blicken wir noch auf Angriffe von Russland im Hinterland. Auch da gab es Beschüsse von Städten, Charkiw und Kiew zum Beispiel.
Ja, das waren die Drohnenangriffe der letzten Tage. Im Minimum waren es 50 Drohnen pro Nacht, im Maximum waren es 80 Drohnen. Zuweilen kam mal eine ballistische Rakete dazu. Dnipropetrovsk war betroffen, Kiew mehrfach getroffen worden, Charkiw und auch Saporischschja, die Stadt Saporischschja, die zum ersten Mal praktisch täglich jetzt auch Beschuss erhält, weil sie auch, und das ist unabhängig jetzt von den Drohnen, weil sie auch in Reichweite der Gleitbombenflieger ist, genauso wie Charkiw. Es gibt, vielleicht abschließend zu dem Punkt, es gibt Meldungen, dass Russland und die Ukraine wieder über die Einstellung der Angriffe auf die Energieinfrastruktur verhandeln. Die Gespräche sollen stattfinden unter Vermittlung von Katar. Russland hatte ja bereits 22 beginnend systematische Angriffe zur Zerstörung von Kraftwerken, Umspannwerken, Leitungssystemen durchgeführt. Die Ukraine hat später dann geantwortet mit Drohnenangriffen, weitreichenden Drohnenangriffen auf die Ölindustrie, auf Raffinerien, auf Öllager, wobei beides nicht ganz zu vergleichen ist. Das eine zielt schon ab auf die Demoralisierung der Bevölkerung, auch natürlich auf den Einbruch des Stromnetzes als Grundlage auch für Industriebetriebe, wobei die großen und die wichtigen alle mit Generatoren auch versehen sind, sodass die Stromerzeugung eben über Diesel dann auch weiter bestehen bleibt. Die ukrainischen Angriffe hatten vielfach oder überwiegend militärischen Hintergrund. Das waren die Öllager insbesondere. Aber die eine oder andere Ölindustrie, da hatte ich schon auch meine Zweifel, 1500, 1800 Kilometer entfernt. Das waren dann eher wirtschaftliche Effekte, die dort erzielt werden sollten. Tatsächlich ist die Ölverarbeitung um 15-17% eingebrochen. Das sind die neuesten Zahlen, die ich kenne. Also es ist nicht ganz vergleichbar, aber die Ukraine hat natürlich ein großes Interesse daran, dass diese systematischen Angriffe jetzt vor dem Winter nicht nochmal aufgenommen werden. Denn nochmal die Zahl, 80% der Kraftwerke, die durch fossile Treibstoffe betrieben werden, 80% davon sind zerstört. Es verbleiben also die Wasserkraftwerke, ohne dass natürlich bei Cherson, wo der Staudamm zerstört worden ist, und es verbleiben insbesondere die Nuklearkraftwerke für den Winter, minus das in Saporischschja oder in der Region Saporischschja, muss ich besser sagen. Und drittens Zulieferungen aus der Europäischen Union. Und da ist ja gerade gestern oder vorgestern wieder erreicht worden, dass die Europäische Union ein Mehr an Strom liefert, das dann die Ukraine durchhaltefähig über den Winter bringen soll.
Also ein für mich doch recht überraschendes Faktum, dass dort Verhandlungen stattfinden, würde ich tatsächlich sagen. Unter Beteiligung von Katar, haben Sie gesagt. Welche anderen, vielleicht weniger verhandlungswürdigen Staaten noch in diesen Konflikt eingreifen? Darüber wollen wir gleich nochmal reden, denn im Hinterland, über das haben wir jetzt gerade geredet, von Kursk befinden sich ja, da können wir mittlerweile wohl gesichert von ausgehen, Soldaten aus Nordkorea. Sie haben in der vergangenen Folge Folge mit Herrn Deisinger das auch schon angerissen, warum dieser Einsatz natürlich hochproblematisch ist. Auf die Bedeutung wollen wir heute nochmal intensiver eingehen. Vorher allerdings noch eine Nachfrage, die mir aufgefallen ist. Ich habe eine Statistik gesehen, die die Zahl der Bodenkämpfe auflistet, die in diesem Konflikt stattfinden. Und die hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Ich habe mich gefragt, ob das ein Effekt ist davon, dass die Ukrainer die Distanzwaffen der russischen Armee besser in Schach halten, vielleicht durch westliche Waffen, oder ob das einfach eine tatsächliche Intensivierung des Krieges und der Kämpfe ist, also dass diese Bodenkämpfe auf die Gleitbomben, auf den Artilleriebeschuss und Ähnliches noch obendrauf kommt.
Also Effekte auf die Distanzwaffen, und das schließt jetzt mal Artillerie ein, vermute ich, sind zu erkennen. Effekte, die verursacht worden sind durch die schweren Angriffe auf die russischen Munitionsdepots der letzten Wochen. Hier hat es Verluste gegeben bei den Russen, die jetzt erkennbar werden. Das Verhältnis der Artillerie hat sich eindeutig zugunsten der Ukraine verschoben. Nicht nur durch die Munitionslieferungen, die mittlerweile wieder eintreffen nach dem Loch, der im ersten halben Jahr entstanden war, sondern eben auch durch die Vernichtung der russischen Munitionsdepots, die dort getroffen worden sind. Es ist zwar immer noch 1:2-3, aber es war eben vorher 1:10 das Verhältnis. Also insofern, Effekte sind da zu sehen, aber es wird ausgeglichen durch Gleitbomben von den Russen, wie gerade gesehen im südlichen Bereich der Region Donetsk. Die Zahl der Bodenangriffe muss man aber, glaube ich, getrennt von dieser Entwicklung sehen. Die Zahl der Bodenangriffe hat von russischer Seite das ganze Jahr über stetig zugenommen. Und gerade aktuell, glaube ich, kann man vermuten, dass gerade jetzt vor der Schlechtwetterperiode, auch vor einem Wahlergebnis in den USA, das spielt sicher auch im Kalkül eine Rolle, versucht wird, möglichst Fakten zu schaffen und möglichst viel Gebiet unter die russische Kontrolle zu bringen.
Noch eine letzte Nachfrage zu diesen Bodenkämpfen. Sind diese Verluste reicher grundsätzlich per se als das, was sonst sozusagen über die Distanz stattfindet? Weil man hat ja durchaus nochmal Verlustzahlen gesehen, die sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn sie von den Ukrainern kommen, das lässt sich alles journalistisch sozusagen nicht unabhängig überprüfen, aber man sieht dennoch ja einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen, und zwar einen erheblichen. Die Ukrainer sagen, in der vergangenen Woche gab es einmal einen Tag, da sollen fast 1700 Soldaten auf russischer Seite verletzt oder getötet worden sein. Heißt das, diese Bodenkämpfe wirken sich auch auf die Verlustzahlen unmittelbar aus?
Ja, das ist die Konsequenz. Also Verluste sind in diesem Krieg überwiegend auf die Operationen am Boden zurückzuführen, entlang der Frontlinie. Der Oktober war erneut ein Spitzenmonat, was die russischen Verluste angeht, nach dem September. Vermutlich auch, was die ukrainischen Verluste im Übrigen angeht. Aber zunächst zurück zu den russischen. Die ukrainischen Angaben, sie geben zurzeit an, etwa 680.000 russische Soldaten, die entweder verwundet oder tot sind, die haben sich über den Kriegsverlauf als einigermaßen zuverlässig herausgestellt. Warum sage ich das? Weil auch die Geheimdienste ihren Chefs, den Staats- und Regierungschefs oder auch dem NATO-Generalsekretär Zahlen geben, die in diese Größenordnung reichen. Also Beispiel, die Amerikaner haben von 600.000 gesprochen, die NATO auch. Die Briten liegen auch in der gleichen Größenordnung etwa. Also man könnte meinen, dass einer vom anderen abgeschrieben hätte, aber so läuft es ja nicht, sondern sie überprüfen schon, was sie ihren Chefs sagen als Einschätzung. Und da liegen sie gar nicht so weit auseinander mit den ukrainischen Angaben, die in der Gefechtssituation durchaus mal übertrieben dargestellt sein können. Ich glaube, das ist auch verständlich.
Auf die Verluste und in welcher Höhe die selbst für ein diktatorisches Regime wie das Putins hinnehmbar sind, können wir vielleicht später nochmal kommen. Lassen Sie uns über die nordkoreanischen Truppen in der Ukraine sprechen. Dass dort Truppen hin verlegt wurden, um die russischen Streitkräfte zu unterstützen, lässt sich nur noch schwer abstreiten, obwohl es Russland anfangs ja gemacht hat. Was sind denn Ihre Erkenntnisse und oder Informationen? Wozu werden oder könnten diese Soldaten dienen?
Also es ist nicht mehr abzustreiten. Das stimmt. Noch vor einigen Tagen hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums auf Nachfrage gesagt, man möge doch in Pyongyang nachfragen, wo die nordkoreanischen Soldaten sind. Die müssten es am besten wissen. Putin hat dieser Tage nur auf das russisch-nordkoreanische Verteidigungsabkommen hingewiesen, das im Sommer 2024 abgeschlossen wurde. Er sagt, Zitat, wir haben nie gezweifelt, dass die nordkoreanische Führung unsere Vereinbarung nicht ernst nimmt. Was wir im Rahmen dieses Artikels tun werden, ist unsere Sache. Zitat Ende. Also Artikel, da meint er wohl den Artikel 4 dieser Vereinbarung, nämlich die Beistandsverpflichtung, die gegenseitige Beistandsverpflichtung. Aber mittlerweile liegen so viele Informationen aus verschiedenen Quellen vor, dass man gesichert davon ausgehen kann, dass etwa 12.000 Soldaten aus Nordkorea in der Vorbereitung des Einsatzes in Russland sind, davon bereits etwa 1.500 bis möglicherweise 3.000 in der Region Kursk. Also wozu werden sie dienen, fragen Sie. Das ist eine Frage, die immer noch offen ist. Aber Anzeichen sprechen natürlich dafür, dass sie durch die Vorausstationierung in der Region Kursk eingesetzt werden. Es gibt auch Anzeichen, dass es sich bei den Nordkoreanern nicht um normale Infanterie handelt, sondern um Teile des 11. Armeekorps. Das sind verhältnismäßig gut ausgebildete Soldaten, die dort nach deren Kriterien den Status wie Spezialkräfte haben. Ob sie dort die russisch-ukrainische Grenze sichern oder die rückwärtigen Gebiete in der Region Kursk kontrollieren sollen oder an der Front einen eigenen Verteidigungsabschnitt bekommen oder gar im Gegenangriff gegen die Ukraine in der Region Kursk eingesetzt werden, ist mit Stand von heute, Mittwoch, 30.10. für außenstehende Beobachter völlig offen. Das werden wir in den nächsten Tagen erleben. Offenbar wissen es russische Soldaten auch nicht so genau, wenn man abgehörten Funkgesprächen trauen darf, die die Ukraine veröffentlicht haben.
Das Wort Provokation ist ja in den Debatten um den Krieg sehr, sehr oft gefallen. Also so oft, dass es für mich fast droht, eine Worthülse zu werden. Würden Sie die nordkoreanischen Truppen dennoch als solche bezeichnen, als eine Provokation?
Also zunächst ist es zweifellos eine Eskalation des Krieges. Nordkorea schickt Soldaten in die Region Kursk, die, was immer sie dort konkret machen werden, sehr wahrscheinlich zur Kriegspartei werden. Nordkorea schließt sich also dem nach der UN-Charta verbrecherischen Angriffskriegs Russlands an. Dann ist Nordkorea für sich natürlich durch seine aggressive und unberechenbare Politik seit Jahrzehnten eine Provokation für die internationale Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen. Nordkorea hat 2006 einen Nukleartest durchgeführt, 2009 nochmals. Das Nuklearprogramm muss im Zusammenhang mit dem groß angelegten Raketenprogramm, das die Entwicklung von Interkontinentalraketen einschließt, gesehen werden. Insgesamt gibt es deshalb seit 2006 4 Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea, natürlich auch unter Mitwirkung aller ständigen Sicherheitsratsmitglieder wie Russland oder auch China. Also Embargo auf Waffen und militärische Ausrüstung, Einfuhrverbot für Teile, die im Nuklearprogramm verwendet werden können und neben anderem auch seit 2017 ein komplettes Embargo auf jeden Außenhandel. Die zweite Provokation begeht Russland, dass es sich von einem solchen Paria-Staat mit Munition und Raketen und jetzt auch mit Soldaten versorgen lässt. Nordkorea hat bereits etwa 100 Raketen und 6 Millionen Artilleriegranaten seit Sommer 2023 nach Russland geliefert. Die Jahresproduktion in Russland selbst ist nur 3 Millionen. Also 2 Drittel der Artilleriegranaten kommen jetzt aus Nordkorea. Und das macht Nordkorea ja nicht umsonst. Es lässt sich das ganz sicher gut bezahlen. Da gibt es eine sehr interessante Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung, die in diesen Tagen erschienen ist. Sie ist im Internet frei verfügbar. Da kann man das alles sehr gut nachvollziehen, was ich gerade gesagt habe an Zahlen. Bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar wird dort allein der Wert der Artilleriemunition geschätzt. Die Soldaten wird sich Nordkorea auch zusätzlich mit dringend benötigten Devisen bezahlen lassen. Naja, und die dritte Provokation für die internationale Staatengemeinschaft wäre dann, wenn Russland tatsächlich im Gegenzug Nordkorea mit Komponenten für sein Nuklear- und Raketenprogramm versorgen würde.
Eine Provokation zeitigt ja dann oft auch eine Reaktion. Wie sollte die Ihrer Meinung nach aussehen? Weil ich höre da zumindest schon mal raus, dass man das nicht einfach hinnehmen kann und sich eben nicht provozieren lassen kann.
Naja, weil es eben die Stellung der Vereinten Nationen und auch des Sicherheitsrats in Frage stellt. Ich denke, da werden intensive Gespräche in New York notwendig sein, aber auch intensive bilaterale Gespräche mit China, mit Indien und überhaupt allen Staaten des globalen Südens, dazu mit Partnerstaaten aus dem indopazifischen Raum. Die gesamte über Jahrzehnte gewachsene Sicherheitsarchitektur in dieser Welt wird weiter zerschlagen. Das ist die Konsequenz. Und daran kann kein Land dieser Welt Interesse haben. Erst recht nicht Nordkoreas Nachbar China. Vor allen Dingen deshalb, weil China ja Nordkorea misstraut und das nicht zu Unrecht. Nordkorea hat sich nie als besonders vertrauenswürdig in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezeigt.
Soweit vielleicht zu den Konsequenzen für die internationale Gemeinschaft. Lassen Sie uns in dem Zusammenhang aber nochmal um eine etwas direktere Reaktion sprechen. Da hat es ein Interview gegeben, das die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann vor einigen Tagen bei NTV gegeben hat. Auch sie fordert eine Reaktion auf die Provokation. Und ich habe hier ein kurzes Zitat aus dem Artikel. Zitat Anfang: Die westliche Welt müsse eine Antwort auf diese Frage finden, und das ist jetzt hier ein direktes Zitat, und sei es, dass jedem nordkoreanischen Soldaten in russischer Uniform ein NATO-Soldat in ukrainischer Uniform gegenübersteht. Wörtliches Zitat Ende. Aktive NATO-Truppen in der Ukraine. Was ist Ihre Einschätzung dazu, Herr Bühler?
Also richtig ist nach den Meldungen und nach den Bildern, die wir gesehen haben, dass nordkoreanische Soldaten mit russischer Ausrüstung und Bekleidung ausgestattet worden sind. Ob sie zusätzlich gekennzeichnet werden, das ist nicht bekannt. Das hat man auch nicht gesehen, ob da irgendwo ein Wappen von Nordkorea am Ärmel angebracht ist oder andere Erkennungszeichen, Dienstgradabzeichen, wie das gemacht wird. Das weiß ich alles nicht. Aber es ist schon so, dass die mit russischer Ausrüstung ausgestattet sind. Aber jetzt zu diesem Zitat. Das Zitat ist ja doppeldeutig, wenn man da genau hinschaut. Die erste Auslegung ist, dass NATO-Staaten das Gleiche machen wie Nordkorea. Also eigene Soldaten, deutsche Soldaten zum Beispiel, in ukrainische Uniformen stecken und in die Ukraine zu schicken. Also wenn das gemeint ist, dann ist es militärisch, rechtlich, politisch absurd aus meiner Sicht. Dann kann es also auch nicht so gemeint sein, da wollen wir mal annehmen. Die zweite Auslegung wäre, dass ukrainische Soldaten möglichst schnell NATO-Soldaten werden und dann in ihren ukrainischen Uniformen den Soldaten Nordkoreas gegenüberstehen. So kann ich das Zitat auch lesen. Wie soll ich das also einschätzen? Ja, also ich glaube, das wird nicht passieren, weil die Ukraine im Krieg nicht NATO-Mitglied wird. Und selbst wenn sie eingeladen wird und selbst wenn sie sogar Mitglied würde, würde die NATO, denke ich, nicht in einem offenen Krieg eingreifen.
Okay, dann sage ich es vielleicht ein bisschen deutlicher. Müssen wir das als Geklapper, politisches Geklapper vielleicht abtun oder um es vielleicht zu Frau Strack-Zimmermanns Ehrenrettung anzunehmen? Weiß sie vielleicht als Politikerin, dass Maximalforderungen sowieso selten erfüllt werden, aber man mit solchen Maximalforderungen zumindest Maßnahmen, die darunter liegen, die ein bisschen weniger schwerwiegend sind, dadurch angemessener erscheinen lässt und in der politischen Durchsetzung vielleicht auch einfacher macht und plausibler macht?
Also das Erste, das weiß ich nicht. Ich habe nur versucht, aus dem, was dort geschrieben steht, und ich denke, das sind autorisierte Zitate in so einem Artikel, das rauszulesen, was man rauslesen kann. Das Zweite, ich glaube, das ist in anderen Politikfeldern so oder mag auch so sein, je nachdem, wie man es ausdrücken mag. Aber in der internationalen Politik, in dieser Lage insbesondere, da erwarte ich das von unseren Vertretern ehrlich gesagt nicht.
Also einig sind Sie sich mit Frau Strack-Zimmermann dann wohl nur darin, dass die Causa Nordkorea die erste große Herausforderung für den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist. Nämlich das, auch das sagt sie in dem Interview.
Also die NATO, da bin ich mir sehr sicher, wird sehr besonnen reagieren. Militärisch wird man jetzt erstmal beobachten, wofür sie denn überhaupt eingesetzt werden und dann, was ihr Mehrwert sein wird. Da gibt es jenseits der Zahl von 12.000 doch erhebliche Zweifel, vor allen Dingen was die Interoperabilität mit der russischen Armee, also die Zusammenarbeitsfähigkeit nach so kurzer Vorbereitungszeit anbetrifft. Und das fängt bei der Sprache an. Es geht weiter über die technische Interoperabilität der Waffen und der Aufklärungssysteme, der Führungsmittel etc. Und das hört bei der Motivation auf. Also politisch wird man, denke ich, aus der NATO heraus an die Mitgliedstaaten appellieren, noch größere Anstrengungen zur Unterstützung zu machen. Das erwarte ich schon. Die größere Herausforderung sehe ich aber bei den Vereinten Nationen und ihren Mitgliedstaaten. Also die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen, des Sicherheitsrates, die steht auf dem Spiel. Ein solches Vorgehen Russlands und Nordkoreas widerspricht Geist und Buchstaben aller Sanktionen, die der VN-Sicherheitsrat gegenüber Nordkorea verhängt hat.
Und dann, um das Thema vielleicht noch abzuschließen, zumindest fürs Erste, denn das wird uns ja sicher noch häufiger beschäftigen, noch eine Hörerfrage von Alexander Planck, der uns in Wien hört. Schöne Grüße. Ich zitiere. Neben Deutschland besitzt ja auch Südkorea das Waffensystem Taurus. Laut Wikipedia existieren dort über 200 Marschflugkörper. Deutschlands Bundeskanzler, der Sachverhalte und Entwicklungen stets mit viel Bedacht abwiegt, konnte sich ja noch nicht zu einer Lieferung des Taurus bewegen lassen. Denken Sie, Herr Bühler, dass Südkorea nun dazu bereit wäre? Bräuchte es dafür die Zustimmung des Entwicklungslandes Deutschlands? Und falls ja, denken Sie, dass diese Zustimmung Herrn Scholz leichter fiele, wenn die Waffe nicht aus den Beständen Deutschlands käme?
Also internationale Rüstungsverträge bei uns beinhalten üblicherweise Klauseln, die die Weitergabe von Waffensystemen nur mit Erlaubnis der Herstellerstaaten erlauben, in dem Fall Deutschland und Schweden übrigens. Das ist sicher auch hier so. Die Frage, ob Südkorea Taurus abgeben würde, ist ein bisschen spekulativ jetzt. Südkorea befindet sich immer noch im Kriegszustand seit 1953, seit über 70 Jahren, nach diesem Waffenstillstand, der über 2 Jahre ausgehandelt worden ist, nach dem Angriff Nordkoreas auf Südkorea. Südkorea wird deshalb immer darauf bedacht sein, seine Selbstverteidigungsfähigkeit zu bewahren. Also ist meine Einschätzung, Taurus eher nicht. Und dann erübrigt sich auch die Zustimmung unseres Bundeskanzlers. Südkorea hat aber eine sehr leistungsfähige Rüstungsindustrie und auch große Vorräte an Munition, Artilleriemunition insbesondere. Tatsächlich gibt es da in Südkorea eine Diskussion, mit zum Beispiel solchen Mitteln, wie ich gerade genannt habe, die Ukraine zu unterstützen. Südkorea hat bisher keine Waffen geliefert, könnte dies aber jetzt tun. Denn sie befürchten, dass ihre eigene Sicherheit durch das Vorgehen der Nordkoreaner langfristig gefährdet wird. Das trifft insbesondere dann zu, wenn die Russen das Raketen- und Nuklearprogramm Nordkoreas unterstützen. Sicher wird aber auch die Frage der Gelder, die da fließen, von Russland Richtung Nordkorea eine Rolle spielen. Sicher wird auch eine Rolle spielen, dass der nordkoreanischen Volksarmee die Möglichkeit gegeben wird, in Anführungsstrichen, Kriegserfahrungen zu sammeln, die sie dann wieder nutzen kann gegen Südkorea. All diese Gedanken werden in Südkorea öffentlich diskutiert.
Ich möchte gerne über ein Thema mit Ihnen sprechen, das mir auffällt, weil ich als sporadischer Vertreter von Herrn Deisinger hier in mehrwöchigen oder manchmal sogar mehrmonatigen Abständen in die Details dieses Podcasts eintauche und zwischendurch die Lage eher so als Grundrauschen wahrnehme, als sehr präsentes natürlich dennoch. Und ich stelle da doch eine deutliche Diskrepanz fest zwischen düsteren Artikeln, wie er zum Beispiel kürzlich in einer Zeitung erschienen ist, 5 Gründe, die für eine Niederlage der Ukraine sprechen, und dann wiederum Einschätzungen, die sagen, die russische Wirtschaft überhitzt gerade, selbst Putin muss Arbeitskräftemangel anerkennen und mittel- bis langfristig wird das Russland vor die Wand fahren. Die Ressourcen, auch die menschlichen, also die Menschenleben, die da verheizt werden, anders kann man ja nicht sagen, seien endlich. Nehmen Sie das eigentlich ähnlich gespalten wahr oder wie bringen Sie diese ja doch durchaus widersprüchlichen Ansichten in Einklang, Herr Bühler?
Ja, also der Journalist des einen Artikels, den Sie genannt haben, den schätze ich sehr, weil er gut vernetzt ist und auch gute Artikel schreibt. Er schreibt eben in diesem Artikel das, was aus seiner Sicht, so steht es im Titel, für eine Niederlage der Ukraine spricht. 5 Punkte. Darüber kann man diskutieren. Ich glaube, das ging jetzt zu weit, wenn man das inhaltlich jetzt auch diskutieren würde. Können wir aber gerne nochmal machen. Es gibt aber auch Gründe, die dafür sprechen, dass Putin seine Ziele nicht erreicht. Und das muss man auch immer im Blick haben. Also unabhängig von einzelnen Artikeln haben wir alle, die über diesen Krieg sprechen oder schreiben, die Herausforderung, dass dies alles sehr komplex ist und dass dann auch die Berichterstattung zwangsläufig komplex ist. Wir müssen versuchen, Euphorie und Schönfärberei auf der einen Seite im Auge zu behalten und uns davor hüten. Das kann man insbesondere in Portalen im Internet erkennen, weniger in seriösen Tageszeitungen. Auf der anderen Seite aber auch vor Schwarzmalerei und Panikmache. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Wir haben nur einen begrenzten Zugang zu Fakten als Außenstehende und stehen keine Geheimfakten zur Verfügung. Vieles bleibt eben geheim. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir wenigstens alle verfügbaren Fakten heranziehen, wenn wir Schlussfolgerungen ziehen wollen oder gar Einschätzungen für die Zukunft vornehmen wollen. Ich glaube, es ist in dem Zusammenhang wichtig, Stereotype zu vermeiden, die sich irgendwann mal festgesetzt haben, die irgendwann mal gelernt worden sind von allen und die jetzt in allen Situationen angewandt werden. Also wie zum Beispiel Binden von Kräften, das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder kommt. Wie zum Beispiel das Artillerieverhältnis. Also wenn ich schon lese 1:10, dann weiß ich schon, da hat irgendjemand die letzten Entwicklungen nicht ganz mitbekommen. Oder wenn ich die Überbetonung der Jahreszeiten immer sehe, wenn von der Rasputitsa, also der Schlammperiode gesprochen wird, in der angeblich mal alles zum Stillstand kommt, was nie eingetreten ist, bisher in 2,5 Jahren. Wenn ich höre, dass 80% der kritischen Infrastruktur zerstört sind, nein, es sind es nicht. Es sind 80% der Wärmekraftwerke, der fossilen Kraftwerke der Ukrainer. Das ist die Zahl, die mir genannt wird. Wenn ich dann höre, dass die rüstungsindustrielle Basis zerstört ist in der Ukraine, nein, das stimmt auch nicht. Die Ukraine hat eine sehr innovative Rüstungsindustrie und im Übrigen bauen gerade Rheinmetall, also eine deutsche Firma, eine rüstungsindustrielle Basis zusammen mit Rüstungsbetrieben aus der Ukraine auf. Es sollen ja 4 Fabriken entstehen. Der erste ist gerade eröffnet worden. Ja, kann ich vielleicht hier anhängen, Herr Erl. Das passt gerade dazu, dass man auch ein bisschen Fortschritt sieht in der langfristigen Aufstellung. Dieser Betrieb soll Kampffahrzeuge herstellen und warten. Die erste Produktionslinie für den Schützenpanzer Lynx soll Ende des Jahres stehen dort. Ein zweites Werk ist noch im Aufbau. Das ist eine Schießpulverfabrik. Das dritte eine Munitionsfabrik für Artillerie. Und ein viertes Werk soll sich mit der Luftverteidigung befassen, also Waffensystemen, die die Bedrohung aus der Luft ausschalten sollen. Also, was ich damit sagen will, wir müssen uns schon bemühen darum, dass wir alle Fakten gemeinsam betrachten und dann zu Schlussfolgerungen kommen. Ich wiederhole es nochmal. Also ich mache es gerne so, dass ich Artikel zur Seite nehme und sie nach ein paar Monaten wieder überprüfe. Und da kann man dann feststellen, ist es dann eingetreten, die Schlussfolgerung, die daraus gezogen worden ist, aus dieser Faktenzusammenstellung oder eben nicht. Und häufig genug ist es nicht eingetreten. Also jetzt nicht den 240 Podcast durchschauen. Also das ist mir sicher auch passiert, obwohl es mir jetzt nicht bewusst ist. Aber es kann passieren. Und wenn man es dann feststellt, dann muss man es dann eben korrigieren. So ist meine Auffassung. Aber man muss eben auch sehr intensiv lesen, nach allen Richtungen lesen, im Grunde genommen vergleichen. Und es, das spüre ich auch, nach 2,5 Jahren haben sie dann ein gewisses Gefühl, wem kann ich trauen, wem kann ich nicht trauen, was ist gut und was ist nicht gut.
Ich würde gerne auch, um diese Zerrissenheit zu illustrieren, nochmal und diese, oder diese widersprüchliche Wahrnehmung auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, gerne zwei Fragen zur Debatte stellen, wie sie ja wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten, zumindest in dem Wahrnehmungsfenster, auf das sie sich konzentrieren. Und vielleicht ist das auch einfach schon der Schlüssel dazu, aber mich interessiert sehr Ihre Einschätzung. Wir haben hier einmal die Frage von Herrn Müther, die würde ich jetzt mal kurz zitieren. Wenn man einigermaßen glaubwürdige Quellen heranzieht, verlieren die Russen etwa 150 Einheiten pro Monat. Laut einem IISS-Artikel, das ist das International Institute for Strategic Studies, vom Juni 2024, bauen sie zwischen 11 und 20 T-90 pro Monat. Nun behauptet Herr Shoigu, es seien 1500 oder mehr MBTs, also Panzer, an die kämpfende Truppe übergeben worden. Nach Royal United Service Institute haben sie die fehlenden 12 bis 1300 aber von der Halde geholt. Sie produzieren sie also nicht. Dieses System, also ein paar Panzer, ich ergänze das jetzt hier, zu produzieren und den Rest aus Halden zu holen, sollen sie bis 2026 aufrechthalten können, heißt es. Aber es bleibt die Feststellung, dass sie dramatisch mehr verlieren als nachbauen. Also woher sollen die Truppen kommen, die in 3 bis 5 Jahren die Bedrohung für das NATO-Territorium darstellen sollen, wenn sie es noch nicht einmal schaffen, die derzeitigen Verluste zu ersetzen? Ihre Einschätzung dazu, denn die Bedrohung für das NATO-Territorium war ja hier doch ab und zu auch schon mal Thema.
Also mit 150 Einheiten meint Herr Müther Kampfpanzer, denke ich, weil er ja hinterher das bezieht auch auf die Anzahl von Kampfpanzer, die pro Monat hergestellt werden können. Das sind beides Zahlen, die ich auch so bestätigen kann. Ich kann auch bestätigen, dass Shoigu das gesagt hat mit den 1500 Main Battle Tanks, also Panzer, Kampfpanzer, die an die Truppe übergeben worden sind. Und ich kann auch bestätigen, dass sie von der Substanz leben. Das heißt, sie haben ja große Lager, sie haben die Waffensysteme in der Zeit der Entspannung und der Kooperation nicht vernichtet, wie wir sie vernichtet haben, sondern eingelagert und holen sie jetzt nach und nach von der Halle und modernisieren sie. Dieses System der Modernisierung wird endlich sein. Also es gibt Berechnungen, dass das 2026 ausläuft, dann stehen keine Reserven mehr zur Verfügung, dann ist man in erster Linie von der Neuproduktion von Kampfpanzern abhängig. Ob das allerdings gelingt, ist die zweite Frage, die Sie noch gar nicht aufgeworfen haben. Denn Sie, Herr Erl, haben in Ihrer Einleitung vorhin einen Artikel zitiert aus der Washington Post, war das, glaube ich. Die strategische, langfristige wirtschaftliche Situation mal beleuchtet haben in Russland. Russland hat eine überhitzte Konjunktur. Russland hat im Augenblick 21% Zinsen, die die Zentralbank von den Banken fordert, wenn sie Geld verleiht. Und Russland hat insbesondere keine Arbeitskräfte mehr, die man nutzen könnte, um diese Neuproduktion auch weiter nach oben fahren. Insofern stimmt auch diese Stereotype, ja, Kriegswirtschaft, das ist alles positiv. Nein, ist es eben nicht. Sie haben die Arbeitskräfte im Augenblick nicht, beziehungsweise sie müssen sie so hoch bezahlen, dass private Firmen in Russland nicht mehr mitziehen können in den Gehaltserhöhungen und von dort Personal abwandert in die Rüstungsbetriebe. Also von daher ist, das füge ich jetzt nur hier an, diese strategische wirtschaftliche Perspektive Russlands durchaus auch mit sehr viel Skepsis zu sehen. Und vor allen Dingen nach Kriegsende dann die Rückumstellung wieder zu einer Friedenswirtschaft, da werden die eigentlichen Probleme auftauchen, so wird das prognostiziert. Aber wenn man jetzt auf den Punkt von Herrn Mütter nochmal zurückkommt, es gibt Planungen, die bekanntlich eine Vergrößerung der russischen Armee bis auf 1,5 Millionen Soldaten zum Inhalt hat, mit einer Neuordnung der Militärbezirke. Und das bedingt auch die Beschaffung von entsprechenden Waffensystemen. Und da ist schon Skepsis dabei. Allerdings sind das, wie ich schon mal gesagt habe, das sind keine Zahlen, die dort aus dem Bauch heraus genannt werden, sondern die sind schon aus einer gründlichen Analyse der wirtschaftlichen, politischen, strategischen, militärischen Situation abgeleitet, sodass man sich da eigentlich schon darauf verlassen kann.
Also ich höre daraus, trotz der Schwierigkeit, wenn es jetzt hier um Kampfpanzer geht, der russischen Wirtschaft da nachzuliefern, ist dennoch eine Bedrohung fürs NATO-Territorium vorhanden, weil darauf zielte die letzte Frage von Herrn Mütter ja ab.
Ja, genau.
Dann vielleicht noch eine Hörerfrage von Herrn Baron oder Baron, der aufgreift, was in diesem Podcast auch gelegentlich als Zukunftsszenario diskutiert wird, und darüber reden wir ja gerade. Ich zitiere: Aus einem Gespräch im NATO-Hauptquartier mit dem deutschen militärischen Vertreter bei der NATO, General Wolfgang Wien, vor 3 Wochen haben wir mitgenommen, dass sich entlang der baltischen Grenze ein massives Angriffspotenzial entwickelt mit einer Stärke von bis zu 120.000 Mann. Aus nachrichtendienstlichen Erkenntnissen könne abgeleitet werden, dass Russland die NATO innerhalb der nächsten 3 Jahre testen wird bis hin zur Besetzung des Baltikums. Muss das ernst genommen werden? Und wenn ja, reichen die Erkenntnisse schon aus, zum Beispiel, um sie in diesem Podcast zu diskutieren? Er schreibt, über diesen Podcast Öffentlichkeit dafür zu erzeugen.
Ja, diese letzte Frage, die haben Sie ja schon beantwortet, dadurch, dass Sie es vorgelesen haben.
Ja.
Herr Erl. Also, das schließt er unmittelbar an die Frage vorher. Und dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen. Also insgesamt wird es ja vom Ausgang des Krieges abhängig sein, wie schnell Russland seine Pläne zum Wiederaufbau und zum Aufwuchs seiner Streitkräfte auf 1,5 Millionen verwirklichen kann. Also wir gehen eben davon aus, wie ich gesagt habe, dass wir in spätestens 3 bis 5 Jahren soweit sein müssen, also hier im Westen, damit wir einer möglichen Bedrohung, die dann in den Folgejahren auf uns zukommen kann, widerstehen können. Unabhängig vom Ausgang des Krieges wird Russland seinen hybriden Krieg gegen westliche Staaten fortsetzen. Davon, glaube ich, kann man ausgehen. Und dann kann es durchaus sein, dass schon früher lokal die Verteidigungsbereitschaft der NATO ausgetestet werden kann.
Vielleicht darf ich die Frage noch mal etwas pointierter eindampfen. Trotz Ihrer Abneigung, in die Glaskugel zu schauen, Herr Bühler, und Sie so stellen: Wie lange kann denn Russland hunderte Menschen täglich in den Tod schicken eigentlich noch?
Also Russland hat, und Sie haben ja mit Ihren Fragen in die Richtung auch gedeutet, hat massiv Probleme, ähnlich wie die Ukraine, bei Material und auch bei Personal. Müssen wir jetzt nicht diskutieren, Personal, ich glaube, da haben wir keine Zeit mehr dazu, können wir aber gelegentlich machen. Vorausgesetzt, es bleibt dabei, bei Personal, dass Putin nicht die Generalmobilmachung anordnet. Das ist ja eine Entscheidung, die er scheut und die er hoffentlich auch nicht anordnen wird. die Verluste sind auf lange Sicht so nicht durchhaltbar. Das ist, glaube ich, für mich eindeutig zu sehen. Aber Russland hat es ja selbst in der Hand, wie und mit welcher Intensität sie angreifen. Und sie können ihre Taktik ja auch ändern. Sie könnten beispielsweise gar nicht mehr an der Front angreifen, nur noch die Front halten, aber pausenlos die Ukraine beschießen mit weitreichenden Waffen und so weiter. Also die Konsequenz wäre, dass dadurch die Angriffe zurückgefahren werden, dass dadurch weniger Verluste entstehen am Boden. Wir hatten das heute Morgen ja schon mal diskutiert. Und aber dann auf der anderen Seite eben noch langsamer vorankommen, was sie dann natürlich in Kauf nehmen müssen. Aber ich denke, dann würde auch das Kalkül dabei sein, dass man sich darauf verlässt, auf diese andere Operationslinie, nämlich den Westen so zu beeinflussen, dass er die Ukraine eben nicht mehr nachhaltig unterstützt oder gar die Unterstützung gänzlich einstellt.
Herr Bühler, vielen Dank für Ihre Zeit. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diese Folge gefällt, finden Sie alle weiteren regelmäßig in der ARD-Audiothek oder dort, wo Sie sonst Podcasts hören. Mit einem Klick auf Folgen und Benachrichtigen verpassen Sie keine weitere Folge. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie die gerne mit uns unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37. Am kommenden Dienstag, den 5. November, hören Sie die nächste Folge, dann wieder mit dem Kollegen Tim Deisinger. Und das letzte Mal, bevor wir wissen, wer der neue designierte Präsident der USA sein wird. Bis dahin eine gute Zeit Ihnen, Herr Bühler, und danke wie immer für Ihre besonnenen und klugen Einschätzungen.
Gern geschehen, Herr Erl. Bis zum nächsten Mal.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.